herzlich willkommen, Podcast Coole Bude. Heute wieder bei NAB. Hier ist Christian.
Hier ist Quang, hallo.
Und zu Gast heute bei uns Benjamin Scherbart. Hallo Benjamin, schön, dass du hier bist.
Hallo, wir freuen uns sehr, dass ich
hier sein kann. Cool. Ja, wir fangen mal an. Fragen unsere Interviewpartner, die in der Regel alle was zu tun haben mit Architektur, Immobilien, Design. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Vielleicht kannst du einfach ein paar Worte sagen. Ein paar
Sätze. Ja, klar. Ich komme aus Berlin tatsächlich.
Echter Berliner.
Gebürtiger Berliner.
Gebürtiger.
Ja, ich auch. Ur-Berliner. Sehr gut. Sehr gut. Welcher Bezirk?
Köpenick.
Ja, sehr gut. Köpenick. Ich komme aus Reinickendorf. Ja. Berühmt geworden durch Player 51 bei Stefan Raab. Ja, okay, aber eine andere Geschichte.
Genau, ja, ich bin Berliner und hier aufgewachsen. Und als es Zeit wurde, dann zum Bund zu gehen, bin ich geflohen nach Südafrika.
Ach, geil. Wohin dort?
Kapstadt.
Ach, noch geiler. Okay.
Ja, Verbindung hier auch.
Ja, ich war relativ viel in Kapstadt.
Ah, also. Super. Ist eine seiner absoluten Lieblingsstädte, kann man ja sagen. Erzählt er jedes Mal von.
Wenn du in der Werbung zu tun hast, kommst du nicht drum rum, dass du immer da bist. So, ne? Ja, also, aber klar ist Kapstadt halt schön, aber irgendwann hat man es dann doch von der anderen Seite mal so kennengelernt. So, ne? Und ja, seitdem.
Gut. Aber du bist richtig abgehauen. Ich bin übrigens auch abgehauen wegen dem Bund. Ja? Also es war nicht Bund, sondern es war noch NVA. Also es war einer der Gründe, warum ich damals aus der DDR geflitzt bin, weil ich da wirklich so gar keine Lust drauf hatte, da hinzugehen.
Ja, genau.
Aber bist du wirklich.
Nee, ich habe versucht, mich ausmustern zu lassen. Das hat aber nicht funktioniert.
Okay.
Genau, war in Kapstadt für ein soziales Jahr und bin dann, habe dann Management studiert in Manchester und Kopenhagen. Und Kopenhagen war auch die Stadt, die mich zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass es sowas gibt wie Stadtentwicklung oder Stadtplanung. Das wusste ich vorher nicht. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja? Ich habe immer in der Großstadt gelebt und habe mich nie gefragt, wer diese Städte plant. In Kopenhagen war so schön, dass ich mich das dann zum ersten Mal gefragt habe und bin dann in die Staaten gegangen und habe in Harvard den Abschluss gemacht in Stadtplanung. Mhm. Und dann zurück nach Berlin, habe hier in einem kleinen Büro Masterplanning gemacht für ein, zwei russische Projekte. Es gibt viele russische Projekte, die nach Europa schauen und da ist Berlin auch ein super Standort für. Und nach, weil die wollen dann das, was sie die europäische Stadt nennen, ne? Obwohl wir in Europa vielleicht das gar nicht als Konzept so kennen, aber auf jeden Fall kleinere,
aber in Russland gibt's sozusagen
engere Straßen, kleinere Blöcke. Ah, okay. Und das war dann die erste professionelle Erfahrung und bin dann von dort rüber gewechselt zum Eckwerk. Und das ist auch meine aktuelle Position, Projektleiter im Eckwerk, auch ein großes Projekt hier in Berlin. Mhm. Und im Zuge dieses Projekts haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau, also ich habe dich, du hast einen super spannenden Vortrag gehalten auf der Bautech, der wirklich klasse war und ich habe das erste Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch da vom Holzmarkt und vom Eckwerk gehört, obwohl das eigentlich jeder, der in der Szene irgendwie was zu tun und was zu sagen hat, eigentlich hätte wissen müssen. Vielleicht kannst du nachher auch noch ein bisschen was erzählen zum Holzmarkt, weil das fand ich, das Projekt, also überhaupt die ganze Geschichte fand ich super spannend. Ja, und fangen wir vielleicht einfach gleich damit an, also Holzmarkt. Das ist ja irgendwie ein ehemaliges Kater 25 oder Kater Holzig oder was war es nachher?
Genau, man kommt da durcheinander.
Ja, man kommt da echt durcheinander, richtig. Weil also ich bin auch kein Techno-Fan gewesen. Ich war in Berlin eher in den GI-Clubs unterwegs und es war gar nicht meine Musik, deswegen kannte ich die ganze Szene auch nicht. Aber vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen.
Kann ich machen, ja. Das stammt aus der Subkultur, das ist richtig, aus der Bar 25, das war der erste Club. Genau, von 2004 bis 2010 war der dort an der östlichen Spree, zwischen Janowitzbrücke und Ostbahnhof ist das, ja.
Okay.
Und das war eine Zwischennutzung, klassische Zwischennutzung. Das Land sollte verkauft werden, sollte konventionell entwickelt werden. Mhm. Dafür brauchte man noch eine Weile. Und so hatte die Bar 25 das Glück, da 6 Jahre zu sein. Wusste man von Anfang an nicht, dass es 6 Jahre werden. Es wurden dann 6 Jahre. Irgendwann war aber auch Schluss. Das soll konventionell entwickelt werden mit einer Entwicklung von Stabarchitekten. Mhm. Und es gehört einer Firma Spreobahn. Spreobahn war letztendlich 100% eine Tochter von der BSR. Und damit war es ein städtisches Grundstück auch. Ja? Und das sollte verkauft werden, mit Stab zusammen entwickelt. Und die Bar 25 ist rübergewechselt auf die andere Spreeseite. Mhm. Glück im Unglück, ja, und hat wieder genau das gemacht, was man am besten kann, nämlich zwischennutzen. Diesmal nicht in, auf einer Brachfläche, sondern in einer Ruine. Und das war dann der Kater Holzig, ja, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Da hatte man 2 Jahre Zeit, von 2010 bis 2012, bis man dann wieder raus musste aus demselben Grund. Ja, konventionelle Entwicklung. Und jetzt sind das Eigentumswohnungen in der alten Seifenfabrik. Das ist letztendlich, den Schornstein erkennt man noch von der Seifenfabrik, aber ansonsten sind das Eigentumswohnungen an der Spree. Ja, und dann hat man das Unmögliche geschafft. Also das daran hat eigentlich keiner geglaubt. Das ist ein großes Wunder der Stadtentwicklungsgeschichte aus meinen Augen. Und das erste Mal, dass die Subkultur selber zu einem Akteur der Stadtentwicklung wird, der also auf die Bühne der Stadtentwicklung tritt. Nämlich die Chance, das alte Areal plus noch mehr das Eckwerkgrundstück zu entwickeln. Und das hat nur funktioniert durch eine Reihe, also durch harte Arbeit und auch die Gunst von einer Schweizer Pensionskasse, die uns geholfen hat, das Land zu kaufen. Das wurde nämlich verkauft im höchstbietenden Verfahren. Und da ein Kulturbetrieb oder kulturelle Zwischennutzung hat da keine Chance.
Eher schlechte Karten.
Ja. Ja. Das war damals so auch der Sinneswandel. Es war, da hat es genau angefangen, dass die Stadt auch über Konzeptverfahren nachgedacht hat. Aber es war so eins der letzten großen Grundstücke, die ganz klar an den Höchstbietenden verkauft wurden. Und zusammen mit der Stiftung Abendrot aus der Schweiz haben wir das dann in Erbbaurecht und Erbbaupacht erworben und dürfen das jetzt für 75 Jahre plus nutzen.
Okay, und das als Höchstbietender?
Und das als Höchstbietender, genau.
Und gegen wen habt ihr euch damals durchgesetzt?
Das weiß ich nie, ich war damals noch nicht dabei. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sowohl deutsche als auch internationale Investoren sehr interessiert waren an dem Grundstück. Mhm. Der Aufsichtsrat der BSR damals wollte da auch ein Pflegeheim, glaube ich, auch entwickeln, okay, zu großen Teilen und Wohnungen realisieren. Ja, aber genau, das weiß ich nicht, aber vielleicht nicht ganz so stark wie heute, aber mit Sicherheit gab es sehr viele Augen auch international auf dieses Grundstück schon. Das ist ein Filet-Grundstück, Südlage an der Spree.
Ja. Also für alle, die es nicht kennen, allein der Holzmarkt ist wirklich echt schon ein Besuch wert und dieses Grundstück ist eigentlich der Traum eines jeden Projektentwicklers. Ja. Also man ist so dermaßen auf dem Präsentierteller.
Das stimmt.
Ja, perfekt. Das fing alles super, ja, bleiben wir ruhig noch beim Holzmarkt, weil auf der Bautech war ganz lustig, da waren wir beim Smart City Stand und dann ging es darum, wie man das halt alles irgendwie digitalisiert, schneller, besser, effizienter macht und der Holzmarkt ist, glaube ich, das genaue Gegenteil davon, weil so fing auch dein Vortrag an. Also es ist, ja, genau. Es sieht aus ein bisschen wie, als ob Pippi Langstrumpf die Villa Kunterbunt untervermietet, aber in cool, muss man auch sagen. Also wirklich auch gut gemacht, aber kein Fenster ist wie das andere und es ist halt echt ganz abgefahren und wild zusammengewürfelt.
Ja. Ich habe das als, genau, stimmt, ich habe das als Gegenteil vom smarten, genau, Bauen auch, absolut, vorgestellt. Das, das machen wir mit dem Eckwerk übrigens anders, aber der Holzmarkt, das ist so, ist ein Kreativdorf und kann sich, also ist kein systematischer Bau, es ist auch keine systematische Planung, die da zugrunde liegt. Das ist ein Kreativdorf, was auch sich kein Stadtplaner hätte je denken können oder ein Architekt oder ein Entwickler. Das kommt aus den Händen und Gedanken von den Leuten, die dort zugange waren die Jahre zuvor, und das sind ganz andere Berufe, Schauspieler, Koch, Fotograf. Okay. Das sind Kreativberufe aus dem Clubleben und letztendlich sieht das jetzt auch genauso aus. Ja. Und ob da eine Fassade zum Beispiel repräsentiert, was dann auch strukturell dahinter ist. Ja? Wenn es eine Holzfassade von einer Betonstruktur ist, dann ist das da auch okay. Ja? Was in Architekturkreisen auch gar nicht so gern gesehen wird. Ja? Das ist einfach ein Abbild von purer Kreativität. Architekten sind vielleicht sogar die Gruppe, die das am wenigsten mögen, ästhetisch.
Ja, es, ja. Ja,
aber unsere lokalen Nachbarn, die Touristen und circa 2000 Besucher pro Tag lieben diesen Ort.
Die, ja.
Und fühlen sich da sehr wohl und verbringen da sehr gerne sehr viel Zeit.
Ja. Ich war nach unserem letzten Interview einfach nochmal kurz vorbeigegangen und hab's mal auf mich wirken lassen und es ist echt nur coole Stimmung und man merkt, das ist ein einzigartiger Ort in Berlin, also wo das Kreative sprüht. Ja. Eckwerk, hast du gesagt, ist das genaue Gegenteil davon oder ihr habt es zumindest
schon, ja,
so geplant?
Es ist eine Ergänzung, also es ist eine Ergänzung, es gehört zwingend auch dazu, aber trotzdem ist es ein Gegenteil.
Ja. Okay, was waren eure Ansätze dort?
Beim Eckwerk gilt ein ganz anderes, also ein ganz anderes Bauvolumen. Ja. Beim Holzmarkt reden wir gerade von 5000 Quadratmetern, die gebaut sind. Da wird noch ein Gasthaus gebaut, das sind auch nochmal ungefähr 5000, also haben wir eine Summe von 10 über das ganze Gelände. Das sind 14.000 Quadratmeter Grundstück. Okay. Das Eckwerk hat 6000 Quadratmeter Grundstück und 40.000 BGF.
Okay.
Also, oder 35.300 oberirdisch. Wir reden von einer GFZ von 6.
Ja.
Und das ist
verdichtet.
Das ist hochverdichtet. Das ist vor allen Dingen auch ein Luxus für diese Zonierung. Eine GFZ von 6 hat sonst eigentlich kaum jemand. Das geht auch nur, weil beim Holzmarkt die Ausgleichsflächen geschaffen werden. Mhm. Ne? Aber wir reden von so einem massiven Bau, dass wir da wirklich die Verantwortung und aber auch die Chance hatten, auch mal das anders zu machen und nachhaltig zu bauen. Obwohl wir nicht wussten, was nachhaltig bauen bedeutet. Ja? Das hat auch Jahre gedauert und wir haben ein paar Fehler gemacht, kommen wir vielleicht später noch zu, um zu verstehen, was wirklich nachhaltig ist. Aber da bauen wir nicht jedes Fenster unterschiedlich. Ja? Da bauen wir mit Holzsystembau. Das wäre Deutschlands höchstes Holzgebäude. Ich glaube, aktuell das höchste ist 8 Geschosse. Mhm. Neue Holzgebäude werden monatlich geplant mittlerweile. Das wird ja auch zum Trend langsam. Mhm. Das Eckwerk hat 12 Geschosse. Mal 5. Ne? Wir haben 5 Türme.
5 Türme waren das.
Die 3 höchsten haben jeweils 12 Geschosse. Also das wäre auch baulich ein absoluter Leuchtturm im effizienten, nachhaltigen Bauen. Ne?
Cool.
Wie seid ihr auf Holz gekommen? Ist das einfach, um eine gewisse Vorfertigung zu erreichen oder warum dieser Baustoff?
Die Vorfertigung ist vielleicht ein Effekt, den wir erst im Nachhinein richtig zu schätzen gelernt haben. Mhm. Es war einfach, der Grundgedanke war, nachhaltig zu bauen. Also man wollte nachhaltig bauen, was auch immer das jetzt bedeutet. Mhm. Wusste nicht genau, wie das geht, man wusste nur erstmal, was war das Ziel. Und der Auftrag an die Architekten ganz klar war auch, zu untersuchen, was das bedeutet. Und relativ schnell hat man gemerkt, dass Holz natürlich einer der nachhaltigsten Baustoffe ist und dass der mittlerweile auch im städtischen, hochverdichteten Raum technisch umsetzbar ist. Politisch und von auch Regulierung ist das was anderes nochmal, aber technisch umsetzbar ist. Mhm. Und deswegen war der Auftrag an die Architekten, Graft und Kleihus übrigens, ganz klar, untersucht jedes Bauteil in Beziehung zu Holz. Also das sind nicht nur Türme, die wir bauen, es steht auch alles auf einem Sockel. Es ist alles miteinander verbunden mit einem sogenannten Bergpfad, also wie so ein Skywalk. Ja. Mhm. Es gibt verschiedene Gebäudeteile, einen Marktplatz noch und alles sollte untersucht werden, was kann aus Holz gebaut werden und wenn ja, mit wie viel Prozent. Ja. Das war der Auftrag. Und so ist das entstanden letztendlich. Ja.
Wolltet ihr das dann komplett vorfertigen lassen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also hatten wir ein super spannendes Interview, die setzen auf Parkhäuser oben fertige Hotelzimmer. Ja, ja. Also Firma MQ Real Estate, die machen das super innovativ. Die lassen die Dinger quasi vorab fertigen und dann werden die nur noch angeliefert und werden dann quasi aufs Parkdeck nebeneinander gestellt. Ist das auch einer der Punkte, wo ihr gesagt habt, okay, da macht Holz jetzt Sinn oder dass man Fassadenelemente zum Beispiel halt jetzt komplett vorfertigt und die dann einfach nur noch übereinander zieht.
Ja, was und da kam ich dann noch ins Spiel. Ich war auch nicht von Anfang an beim Eckwerk dabei, jetzt die letzten 2 Jahre. Das war genau der Zeitpunkt, wo die Architekten die Leistungsphase 2 eingereicht hatten. Das ist ja relativ früh noch im Prozess. Und da hatten wir uns schon entschieden, als Bauherren die Industrie einzubinden. Das war auch ein Schritt, ich glaube, den sehen wir in Zukunft mehr. Dass man sehr früh die Bauherren, die Industrie, die letztendlich das umsetzt, auch einbindet und haben verschiedene Holzsystemgeber oder Bauer uns angeschaut, mit denen zusammengearbeitet, haben uns letztendlich für einen entschieden aus Österreich, aus Vorarlberg, Cree heißt der, ist eine Tochter von der Firma Romberg. Mhm. Mittlerweile ist auch Zechbau involviert oder investiert. Und die haben halt ihr eigenes System. Und dieses System gibt uns den Rahmen. Ja. Und das System lässt sich vorfertigen zu einem extrem hohen Grad. Dann ist der Plan, das lokal vorzuproduzieren letztendlich. Je nachdem, das Holz würde irgendwo aus Nordostdeutschland kommen. Mhm. Vorproduktion dann in der Stadt, vielleicht am Stadtrand. Der Cleantech Park Marzahn zum Beispiel bietet sich da an. Also man bräuchte eine große Halle.
Okay, ihr seid schon, also man merkt, das ist dann schon echt detailliert.
Na gut, wir sind ein paar Jahre Projektentwicklung schon reingeflossen. Ja. Aber das erlaubt einem auch, so monopolistische Kapazitätsstrukturen aufzubrechen, die Bauindustrie hat, weil so eine Vorfertigung nach so einem System, das ist jetzt nicht ganz so einfach wie Lego, aber es ist schon gar nicht so kompliziert. Das kann auch so ein mittelständischer Handwerksbetrieb machen, nach Anleitung. Mhm. Dann kann man das lokal vorproduzieren, dann wird das verhoben und transportiert und dann kommt es auf die Baustelle. Wichtig ist dann, dass man an einem Tag eine Etage dicht baut. Und das geht auch, weil der größte Feind vom Holz ist das Wasser und nicht das Feuer. Und genau, und das kann das System auch, dass man an einem Tag eine Etage dicht baut.
Okay.
Ja.
Das heißt wirklich, also die, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich weiß, wie lange es dauert. Also wir brauchen zurzeit für eine komplette Etage 4 Wochen.
Okay.
Ja, also wirklich mit
inklusive Ausbau.
Nein.
Also okay.
Nein, halt Mauern, bewehren, Schalen, Filigrandecke drauf, Beton vergießen, 3 bis 4 Wochen. Heute habe ich gehört, eine gut durchorganisierte Firma schafft es in einer. Das fand ich schon einen Tag.
Okay, Holz extrem brauchst, schnell.
Ne? Das ist natürlich, also spart. Und nicht der größte Feind auf der Baustelle ist eigentlich halt die Zeit, weil das ist das, was unterm Strich nachher am meisten Geld kostet. Also
richtig.
Ein paar Monate Zeitersparnis machen sich massiv in der Kalkulation halt bemerkbar. Sehr cool. Habt ihr dann eine Hybridbauweise, also dass ihr sozusagen den Kern aus Beton baut und dann quasi Fassade nur in Holz? Oder ist es mutig gedacht und ganz in Holz? Ich glaube, ganz in Holz geht noch nicht.
Es ist nicht ganz in Holz, wobei es auch Vorschläge gibt. Das sind aber auch nur Vorschläge international, ganz in Holz höher auch zu bauen. In dem Fall ist es Holzhybrid. Das bedeutet ganz konkret, dass die Kerne aus Beton sind. Mhm. Es ist auch wichtig, einen nicht brennbaren Fluchtweg zu haben. Und dann sind alle Stützen, Balken aus Holz und die Deckenelemente sind wieder aus Beton. Also letztendlich ist das dann eine Ratio von vielleicht so 50-50.
50-50, okay.
Genau, das macht es stabil, das macht es auch schnell. Nur aus Holz ist halt auch ein interessanter Punkt. Also beim Eckwerk ist eigentlich so ist kein Dogmatismus dahinter. Es gibt Leute, die bieten das System nur aus Holz an, dann dürfen die Schrauben dann auch nicht aus Metall sein. Ne? Das muss nicht sein. Das muss nicht sein.
Ist auch geflockt.
Geflockt.
Ja.
Holz
genau,
Holz.
Verklebt. Das ist auch dann eine Preisfrage immer. Also irgendwo, was beim Eckwerk auch wichtig ist, wenn man noch gar nicht über die Nutzung gesprochen ist, dass das bezahlbar bleibt.
Das wäre dann der Punkt, der mich halt dann gleich als nächstes halt interessieren würde.
Innovative Nutzungskonzepte.
Genau. Ja, das, aber was kostet es? Ja, also wie, aber ihr werdet vielleicht zu den Kosten hinkommen, ich schreibe mir das auf, dass ich es wirklich und auch nicht vergesse. Noch einen ganz kurzen Schlenker, du hast damals in deinem Vortrag, fand ich super witzig, von Greenpeace Hamburg, war das gewesen?
Was ist die Anekdote?
Also vielleicht bringst du es nochmal mit deinen eigenen Worten rüber, weil ihr habt halt das Konzept, wie man halt möglichst energieeffizient bauen könnte und auch möglichst halt die Energie effizient eben halt auch einsetzen könnte. Und vielleicht bringst du einfach mal, weil ich fand es echt lustig und das ist echt eine gute Anekdote gewesen.
Das war ein bisschen übertrieben dargestellt, aber letztendlich haben wir uns, weil wir auch viele von uns nicht vom Fach sind, also auf Inspirationsreisen begeben und verschiedene Projekte angeschaut. Good Practice, ja. Projekte und das Greenpeace Headquarter in Deutschland ist in der Hafen City in Hamburg und das ist ein doppelt-gold-zertifiziertes Gebäude.
Mhm,
also
genau.
vielleicht DGNB und Lead, weiß ich nicht.
Also vielleicht ganz kurz erklären, was das bedeutet, nur in ein, zwei Sätzen, weil viele werden das nicht, also ich weiß, was das bedeutet, genau. Dieses Doppelgold, aber die meisten verstehen das nicht.
Es gibt so Gebäudezertifizierungssysteme letztendlich, die bewerten nach oder geben einen offiziellen Standard, wie so ein Biosiegel für Fleisch im Supermarkt, ja, geben die einen Standard für Energieeffizienz oder Umweltverträglichkeit von Gebäuden. Ja. Und da gibt es verschiedene Standards. In Deutschland ist der DGNB ganz, ganz bekannt. International gibt es weitere, wie LEED oder BREEAM. Das ist eine Umweltzertifizierung letztendlich für Gebäude. Oder auch Quartiere mittlerweile. Und dann gibt es dann je nach Standard Gold, Silber, Bronze, Platin vielleicht.
Ja. Ja.
Und auf jeden Fall ist dieses Greenpeace Headquarter Doppelgold zertifiziert. In anderen Worten, es ist theoretisch ein sehr nachhaltiges Gebäude. Ja. Und ja, wir haben uns umgeschaut, haben gemerkt, dass LED-Beleuchtung nicht vorhanden war. Und das war in unseren Köpfen so eins der, wir dachten, das war so eins der einfachsten Übungen,
ja.
LED-Beleuchtung
LED rein, umzusetzen.
Ja. Genau. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Erklärung war ganz einfach und Projektentwickler wissen das. Es gibt Technologie, die hatten eine höhere Kosten, also eine höhere Kapitalkosten erstmal. Und LED gehört dazu. Es kostet erstmal ein bisschen mehr. Und das refinanziert sich 3, 4, 5 Mal, aber erst in den Betriebskosten, wenn einem das Gebäude gar nicht mehr gehört.
Genau.
Ja? Und das ist auch so eins der grundlegenden Probleme, um das vorwegzunehmen in unserer Branche, sind diese linearen Geschäftsmodelle. Eine hochfragmentierte Branche haben wir mit ganz vielen Akteuren, die zum Zuge kommen, bevor das Gebäude überhaupt erstmal steht und auch darüber hinaus, wo jeder sein eigenes Geschäftsmodell hat. Also das ist uns aufgefallen. Andere Anekdote, es gab Windräder auf dem Dach, die haben sich dann auch nicht gedreht, obwohl es recht windig war. Angeblich waren sie zu der Zeit kaputt und die Instandhaltungskosten waren halt auch nicht im Budget von den Leuten, die jetzt das betrieben haben.
Also Greenpeace.
Ja. Okay.
Also Greenpeace ist Mieter. Ne?
Ja,
letztendlich
ist Mieter,
dann gibt es auch noch die Property and Facility Manager und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt mal vereinfacht dargestellt. Und das, was mich persönlich auch noch überrascht hat, ist, es gibt viele neue Gebäude in der Hafen City und die scheinen nicht unbedingt miteinander vernetzt zu sein und zusammen Synergien zu schaffen und Effizienzen zu schaffen. Das, was wir im Eckwerk probieren mit unserer Nachbarschaft. Weil selbst wenn ein Haus energiepositiv letztendlich, also mehr Energie produziert, als es nimmt, ja, zu welchem Preis ist das passiert und hätte man das nicht wesentlich effizienter und auch preiswerter machen können, würde man sich zusammenschließen, ne, mit den Nachbarn, die gleichzeitig in der Nachbarschaft bauen. Economies of Scale.
Aber es macht halt jeder, das ist
man will sich nicht abhängig machen.
Das ist ja, es ist wirklich echt großes Problem. Es geht halt, du bist halt als Projektentwickler, du gehst auch ein großes Risiko ein und wenn du dann natürlich dich in eine Abhängigkeit mit jemand anders begibst, dann kann das schon echt gefährlich werden. Und
absolut.
Aus dem Grund ist auch bei meinen Projektentwicklungen erstmal möglichst unabhängig zu sein, um bloß nicht Stress mit anderen halt zu bekommen, ja, um es ganz salopp zu sagen.
Und was macht ihr da jetzt im Eckwerk mit den Nachbarn?
Also beim Eckwerk haben wir vor dieser Abhängigkeit keine Angst. Ich glaube, generell ist das die Stärke natürlich vom Eckwerk, vom Holzmarkt.
Dass ihr keine Angst habt.
Naja, nicht, dass wir keine Angst haben, sondern dass wir naive Fragen stellen. Das ist die Stärke. Und die naiven, da kann ich mir selber gar nicht auf die Schulter klopfen, weil ich dann doch aus dem Fach komme oder mehr aus dem Fach. Aber Leute, die nicht aus dem Fach kommen, stellen einfach naive Fragen. Das ist das Beste, was du auch machen kannst. Und das hat zu wirklich ganz innovativen Lösungen geführt. Ja, schon gebaut am Holzmarkt und in Planung im Eckwerk. Und deswegen, Leute aus der Immobilienindustrie werden es kennen, den MIPIM Award haben wir 2015 gewonnen, vom ULI, Urban Leadership Institute, haben wir einen Innovations Award gewonnen 2017. Also es interessiert die Branche, was wir machen. Und das kommt von Leuten, die nicht aus der Branche sind. Ja. Und das sind die naiven Fragen. Und du hattest gefragt, was wir im Eckwerk mit den Nachbarn machen. Beispiel ist, Wir haben große Lärmprobleme auf dem Grundstück, weil eine vierspurige Bahntrasse unser Grundstück in zwei Teile trennt. Also zwischen Ostbahnhof und Janowitzbrücke, also zwei S-Bahnen und zwei Fernbahnstrecken. Plus die Holzmarktstraße, viel befahren, also es ist ein sehr, sehr lautes Gebiet. Um uns herum entwickeln gerade viele Projektentwickler ihre Projekte. Das weitaus preiswerteste wäre es, den Lärm an der Quelle zu reduzieren und nicht, dass jeder eine Bunkerfassade baut in seinem Projekt. Ja. Und da haben wir mit der Deutschen Bahn noch kooperiert. Es wäre uns also technisch und auch also technisch möglich oder jeder oder auch die Deutsche Bahn würde sich dem nicht verschließen, wenn wir den Lärm an der Quelle reduzieren. Ja. Und versuchen wir eine Interessen- und Investitionsgemeinschaft aufzubauen letztendlich mit den Leuten um uns herum, dass jeder einen Euro gibt, anstelle 10 bezahlt an seiner eigenen Fassade. Dasselbe mit der Energie. Aber wir kommen hier zu Themen der Abhängigkeit natürlich und auch Timing. Ja. Ne? Wer baut wann? Ob das letztendlich klappt oder nicht, wir werden sehen. Aber das sind so die Gedanken, die wir haben.
Was wäre das für eine Lösung mit der Bahn?
Das sind einfach niedrige Schallschutzwände, die man dort baut, direkt an der...
Direkt, also man geht sozusagen...
Da, wo es losgeht.
Ja, genau, da, wo es losgeht. Direkt, so. Direkt an der Bahn, ne, auf dem Viadukt, ja.
Ja.
Ja. Das gibt es ja auch schon.
Ja, klar, also es ist eigentlich ein bewährtes Modell, möchte ich mal behaupten. Ja,
so die Bahn möchte das nicht zahlen, das ist sehr verständlich, weil wenn sie es einmal zahlen, dann fragt jeder am Bahnviadukt. Das zieht sich ja durch die gesamte Stadt durch. Mhm. Aber wenn man das professionell macht und plant, dann darf man es oder dürfen wir es machen. Und das wäre jetzt die präferierte Lösung. Mit der Energie genau dasselbe. Ob nur jeder sein eigenes, im guten Willen sogar, jeder ein eigenes Blockheizkraftwerk baut, ja. Oder jeder die Geothermie installiert und die Windräder aufs Dach stellt, oder ob man sich im Verbund ein größeres Blockheizkraftwerk leistet oder sich an Rücklaufwärme anschließt. Wir haben genau gegenüber auf der anderen Spreeseite das modernste Kraftwerk Europas.
Relativ groß, nicht?
Ja, genau. Ja. Das ist Kraftwerk Berlin-Mitte. Von Vattenfall betrieben, hochmodernes Kraftwerk. Angeblich, wenn man sich an den Rücklauf anschließt und den kälter zurückgibt, dann wird das Kraftwerk noch effizienter. Also müsste eine Win-Win-Situation sein. Aber wie gesagt, es braucht viele Leute, die da mitmachen.
Koordination ist
richtig.
Die Schwierigkeit.
Krass, aber cool. Also ist so eine Projektentwicklungsutopie, ja? Also weg vom Kosten, Effizienz, sondern halt auch wirklich halt echt auch innovative Lösungen, die auch vielleicht auch ökologisch einen deutlichen Fußabdruck hinterlassen. Was habt ihr für Wohn- und Geschäftsmodelle im Eckwerk? Wie soll das aussehen? Also was ich gehört habe, ist, soll das eine möglichst individuelle Nutzung möglich sein?
Individuell vielleicht in der Gestaltung, aber also letztendlich das Gegenteil. Gemeinschaftliche Nutzung.
Shared, ne?
Gemeinschaftlich, genau.
Zwei völlig verschiedene Sachen.
Man kann sich auch individuell zum Ausdruck bringen immer, ja, aber es ist eine gemeinschaftliche Nutzung. Und zwar die große Innovation hier ist, dass Wohnen und Arbeiten keine klare Grenze zugeteilt wird. Dass wir Wohnen und Arbeiten zusammen sehen, beziehungsweise zusammen genug, um es nicht zu trennen. Das merken wir an uns selbst, an der Generation, die jetzt kommt, dass bei uns entstanden sehr, sehr gute Ideen, entstanden nach Mitternacht auf der Tanzfläche. Ja. Und es kommen auch nicht, sind auch nicht also, alle unbedingt.
Ich habe definitiv den falschen Job. Ja.
So läuft das sagen, ja. Also Startups entstehen nicht zwischen 9 und 5.
Nee.
Und genau dem wollen wir Raum geben. Es gibt viele Leute, die nach Berlin kommen, es gibt viele Leute, die in Berlin sind, junge Leute, die gemeinsam ausprobieren wollen. Manchmal sind sie Studenten und wollen eine Firma gründen, haben dafür aber nicht die Mittel, weil sie in einem Studentenwohnheim wohnen, haben da nicht den Raum zusammenzukommen oder dürfen das nicht als Firmenadresse verwenden, können sich aber nicht zwei Orte leisten. Davon gibt es ganz viele Anekdoten. Wohngemeinschaften gentrifizieren die Innenstadt auch durchaus, sind auch ein Treiber der Gentrifikation. Und beim Eckwerk wollten wir bezahlbaren Raum schaffen für gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten auf Zeit. Mhm. projektgebunden. Mhm. Also die Auswahl, also soweit das Konzept, die Auswahl an Bewerbern, über die man sich, glaube ich, weniger Sorgen machen müsste dann bei diesem Bau, auch in der Nachbarschaft zum Holzmarkt, das ist eine inhaltsbasierte Auswahl. Ja. Die Frage, Leute sollen im Eckwerk an Zukunftsthemen arbeiten und wenn das auch ist, ihr Studium abzuschließen. Ne? Mhm. Und den Leuten wollten wir Raum geben. Auch in gar nicht in eigenen Zimmern zwingend oder in fixen Grundrissen, sondern in Nutzungseinheiten, so nennen wir das. Mhm. Das sind relativ große, lediglich nach Brandschutz unterteilte Räume, mhm. Wo durchaus bis zu 7, 8 Personen temporär auch leben können. Ja.
Auch schlafen?
Ja, auch schlafen, okay. Absolut, absolut.
Das ist dann so Konzept Großfamilie, was dann auch dann zusammen...
Klingt ein bisschen nach hier Inkubator, ne?
Naja,
so Inkubator-Idee,
das kann man
ne?
sagen.
Und ja. Coworking Spaces irgendwie ja, übertragen jetzt auf Co-Living.
Auf Co-Living. So,
ne? Genau, es geht also vom Co-Living, also zumindest von diesem Begriff, also wortwörtliche Übersetzung ist natürlich, klar, das macht Sinn, aber von dem Begriff des Co-Livings, auch wie er in der Immobilienbranche gerade ist, grenzen wir uns schon ab. Mhm. Das ist ja auch durchaus, also ich kenne keinen Co-Living-Anbieter, der nicht Kommerz im Vordergrund hat. So ist das. Und wenig der Co-Living-Anbieter haben auch eine Beziehung zur Nachbarschaft. Also es sind eigentlich sehr geschlossene Systeme.
Diese dort. Kleine Gated Communities, nicht?
Genau. Und das ist schon was anderes. Bei uns ist Bezahlbarkeit am wichtigsten und auch dieses permanente sich einbringen, im Austausch sein. Deswegen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bei Co-Living. Natürlich ist das ist die Übersetzung von Co-Living gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten. Ja, also ist genau klar, dasselbe. Ja. Aber
ja, also okay. Ich weiß, was du meinst. Das ist halt eigentlich ein guter Weg, um die Verkaufspreise oder die Mietpreise nach oben zu bekommen, weil die Einheiten
richtig
klein werden,
richtig.
Die ich vermieten kann. Ich mache ein bisschen Nebenflächen dazu, aber kann, ich sag mal, locker 30-40% über den üblichen Markt halt in die Vermietung gehen oder in den Verkauf. Ja. Da kommen wir schon zum Thema Kosten. Hatten wir vorhin schon ganz kurz angesprochen, ich habe es nach hinten geschoben. Kosten, also das Ding sieht auf der Visualisierung echt cool aus und sieht richtig teuer aus. So, wie hättet ihr das in den Griff bekommen, um es dann auch noch bezahlbar zu machen? Ich weiß nicht, ob Zahlen tabu sind oder so, dann müssen wir da nicht drüber reden, aber wenn du es zu einem normalen Haus in den Vergleich setzt, wo würde bei euch die Kostenstruktur landen?
Also wir haben es tatsächlich geschafft, aber es waren ein paar Einsparungsrunden dabei.
Ja.
So darf man die auch nicht nennen, Optimierungsrunden. So. Optimierungsrunden waren ja natürlich dabei, aber wir haben es geschafft, in der Rechnung, in der kostendeckenden Rechnung tatsächlich Räume anzubieten, die pro Kopf weit unter dem Marktdurchschnitt im Ring liegen für studentisches Wohnen, mhm. Und ungefähr vielleicht ein bisschen drüber gegenüber dem studentischen Wohnen in den Außenbezirken. Ja. Also das haben wir geschafft, rein rechnerisch. Holz macht das Ganze auch nicht teurer. Es macht's, wenn du Kostengruppen vergleichst, dann ist die Kostengruppe, wo das Holz drin ist, ein bisschen teurer, aber es hat Spareneffekte auf andere, also Konsequenzen auf andere Kostengruppen. Ja. Die Gründung wird für uns wesentlich preiswerter und die Baustelle wird wesentlich schneller.
Mhm. Warum wird die Gründung preiswerter? Weil es leichter ist? Oder?
Genau, weil es leichter ist. Mhm. Das ist 30-40% leichter, weiß nicht, müsste ich lügen, aber es ist wirklich leichter. Wir arbeiten mit hochkontaminiertem Grund, direkt an der Spree, also mit einem hohen Grundwasserspiegel.
Schwierigen Baugrund findet man selten, ja.
Ja, genau. Also es ist richtig. Ja. Je tiefer du in die Erde gehst, desto mehr kostet es. Also um so einen kontaminierten Boden abzutragen, zu waschen, ist wirklich ein größerer Kostenposten, als man denkt. Ja. Und ursprünglich hatten wir geplant, mit 2 Untergeschossen auf tragfähigen Grund zu kommen. Und die Holzplanung hat es uns erlaubt, dass es so viel leichter wurde, dass wir gemerkt haben, wir können eigentlich auch mit einem Souterrain überleben und einer Pfahlgründung, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und die Flächen kriegen wir anders untergebracht. Und das hat einiges an Geld gespart. Ja.
Krass.
Ja.
Und also, Gewicht. Ja, naja, ja. Weil der Tenor ist eigentlich, habe ich einen Vortrag gehört von Christoph Gröner, der macht gerade Steglitzer Kreisel, ja, auch so ein Projekt, was ziemlich bekannt ist in Berlin. Und der hatte dann halt jemanden vorne, die haben irgendein Studentenheim halt auch mit Fertigbauweise, in Holzbauweise halt auch errichtet und innerhalb kürzester Zeit da in Adlershof, glaube ich, irgendwo hingeknattert, zack, das war dann da. Er meinte aber, ja, aber billiger ist es nicht, ist eher teurer. Ja? Mhm. Zeit ist ein Faktor. Und ich glaube, es ist vielleicht heute noch teurer, weil wir gerade so an der Schwelle stehen, dass sich das so anfängt zu industrialisieren, also die ganze Bauwirtschaft. Und, und mit zunehmendem Maße, und das, wir haben gerade vorhin über das erste 3D gedruckte Haus, ja, das finden jetzt auch noch alle hässlich, aber in 5 Jahren ist das halt nicht mehr hässlich.
Und das ist jetzt schon Generation 2. Also,
genau, dann ist es dann schon Generation 2.
Man sieht schon den deutlichen Sprung, der da passiert ist.
Sieht dann einfach besser aus.
In 2 Jahren.
Ne? Ja. So. Und so wird es halt auch damit gehen. Und deswegen finde ich das vom Ansatz her extrem cool. Und ja, und dass ihr das dann auch noch so durchreichen könnt. Okay, ihr habt jetzt auch, glaube ich, einen anderen Ansatz als ein normaler Projektentwickler. Also ihr müsst irgendwie kostendeckend arbeiten und da geht es nicht um Gewinnmaximierung, kann ich mir vorstellen.
Genau, bei uns geht es nicht um Gewinnmaximierung. Beim Holzmarkt haben wir da auch komplett Kontrolle drüber.
Ja.
Das Eckwerk ist, hat eine Größe, dass wir auch mit unternehmerischen Partnern zusammenarbeiten. Und die müssen natürlich auch eine Wirtschaftlichkeit abbilden. Aber für uns können wir sagen, dass wir, wir operieren eigentlich immer kostendeckend, vielleicht auch manchmal zu unserem Nachteil. Ja. Aber das, die Logik, erstmal die Herangehensweise, ist eine, dass wir eine bestimmte Nutzung gerne umsetzen wollen. Und manchmal erlaubt man sich dann auch einen Luxus. Beim Eckwerk ist der Luxus der Bergpfad. Wie gesagt, das ist eine Durchkreuzung. Ja, das, also man nimmt das.
Du beschreibst es genau.
Es gibt einen Uferweg, der geht an der Spree lang. Das ist ein öffentlicher Uferweg. Und wir wollten diesen Uferweg tatsächlich in die dritte Dimension heben. Und der durchkreuzt dann alle Türme mindestens einmal und endet ganz oben dann mit Blick über den Holzmarkt wieder im 12. Geschoss. Das ist dann so ein Teil öffentlicher Pfad, den muss man nachts zum Beispiel vielleicht abschließen. Aber so, das ist eine Übererschließung, die hat, es gibt in jedem Turm natürlich Treppenhäuser und Aufzüge zu Genüge. Im Value Engineering würde man wahrscheinlich das sofort streichen,
das
weil
weg, ja.
Genau, das wäre weg, weil es ist nicht, es ist optional für uns das nicht. Also das meine ich mit ein, zwei ein bisschen Luxus gönnen wir uns auch, was für uns dann zum Konzept gehört. Aber letztendlich ist das eine kostendeckende Logik, mit der wir an die gesamte Entwicklung rangehen. Soweit wir es können. Und dann müssen wir natürlich kooperieren, wenn unsere Kräfte nicht reichen, mit Marktpartnern, Baufirmen und dann Projektentwicklern. Wir können das mit unseren Händen nicht selber stemmen. Ja, und die haben jeweils ihre Marktlogiken und da kann man auch nichts. Das ist dann so.
Welche Tools nutzt ihr? Seid ihr mittlerweile im Büro auf BIM total umgestellt oder ist, also das machen ja Graft und Kleihus, nicht war das? Genau,
Kleihus genau.
Und
ja, das
sind das mittlerweile Themen? Wir hatten letzte Woche ein super cooles Interview gehabt mit Boris Goldstein von AllVR. Die machen halt mit BIM als Grundlage, anschließend so eine 3D-Visualisierung, wo man quasi in der Planungsphase virtuell da durchlaufen kann. Also was wirklich cool ist. Nicht nur cool ist, sondern auch echt Sinn macht.
Ja. Also dem Eckwerk steht der Planungsschritt noch bevor, das wäre aber in jedem Falle BIM.
Ja.
Und die Kapazität dafür würde dann auf bei unserem Planungsteam liegen, das ist dann nicht in-house, sondern ist der Holzsystemgeber, von dem ich schon, den ich schon erwähnt hatte, der hat die Kapazitäten da, die Architekten würden dann auf das Boot mit aufspringen, sind auch beide nicht, ich glaube, die planen beide jetzt nicht vorwiegend in BIM, es ist schon noch viel 2D, aber die Industrie ist da einen Schritt weiter, oder ob man es weiter nennt, kann man sich drüber streiten, aber wahrscheinlich einen Schritt weiter und plant BIM und in dem Fall würden die Architekten dann da mit aufspringen, müssen sie auch und dann wäre das für uns wichtig, ne? Das sofort mit BIM zu machen, einfach auch um Fehler zu vermeiden dann später.
Ja, das ist merk. Also ich komme heute Morgen von einer Planungsbesprechung in 2D, also wirklich mit Plänen drauf rummalen, Pfeilchen dran machen, ranschreiben, was geändert werden muss. Und habe halt eine Woche vorher gesehen, wie es halt auch geht.
Ja.
Weiß auch, was dahinter steht, wie schwer das für die Architekten ist, das halt dann jetzt umzusetzen, weil das doppelt so viele Anstrengungen in der Planung bedeutet. Aber es ist einfach die Zukunft. Und wer da nicht wirklich aktiv drauf geht, der den wird es überholen, meiner Meinung nach.
Ja, ich bin auch kein Architekt, aber ich kann verstehen, warum man da vielleicht nicht drauf springt. Manche tun es ja auch, aber weil die Honorarverordnung bildet so eine, das sind ganz andere Prozesse und die Honorarverordnung der Architekten bildet das gar nicht ab momentan. Und irgendwo übernimmt BIM oder erübrigt auch irgendwo Prozesse, die den Architekten sonst, die sonst die Zügel dafür in der Hand hielten. Ja,
also ich als Projektentwickler würde gerne mehr dem Architekten bezahlen, wenn ich anschließend leichter umsetzen kann.
Okay, ja, vielleicht ist das auch eine
der Lösungen. Das ist vielleicht, müssen Lösung, da wir Projektentwickler wirklich auch umdenken und sagen, nee, pass auf, das ist hier die Zukunft und es unseren Architekten dann halt einfach einfacher machen.
Ja.
Super, vielen Dank. Thema Eckwerk, also ich habe noch mehr verstanden als beim Vortrag, echt klasse. Wie siehst du es generell in der Zukunft hier in Berlin? Ich sag mal, das eine oder andere Projekt klappt ja dann wieder zusammen, wie es dann leider so ist. Schaffen wir das hier in Berlin? Wohnungsnot ist groß, politisch ist das auch echt eher ein Minenfeld, wo sich keiner so richtig raufwagt. Siehst du da positiv oder denkst du, das wird nichts mehr? Weil du machst ja richtig Stadtplanung. Das ist ja, du bist ja, also ja. Wenn wir nicht dich fragen können, wen dann, ja?
Oh mein Gott, ja. Die Frage ist natürlich immer, ich habe auch mir ein, zwei Episoden angehört, natürlich von eurem Podcast auch schon.
Ja. Danke.
Ja. Die Frage ist ja immer auch mit welcher Sichtweise geht jetzt der Antworten ran, ja. Wenn man sagt, ja, die Preise steigen schon nochmal oder bleiben stabil, also ist der Markt gut, okay, das ist nicht meine Sicht, einfach weil nicht meine Provision. Was mich frustriert, ist, dass ich sehe, ist eine Wohnungsnot da, aber irgendwie sind die Fronten zwischen Entwicklern und Politik so verhärtet, dass man dem nicht Abhilfe schafft, so schnell, wie man das eigentlich machen könnte. Ja. Relativ wenige Baugenehmigungen verteilt und Entwickler, die auch gerne Wohnen bauen würden wollen, ziehen sich langsam zurück, weil auch eine Ungewissheit und eine Unzuverlässigkeit da ist auf Seite oder in Richtung Stadt, ja, dass man sich auf manche Zusagen nicht mehr verlassen kann, politische Wechsel und Entwickler, die Kapazitäten haben, die Lust haben, auch Wohnen zu bauen, bauen jetzt mehr und mehr Büro und das ist ja auch eine Ironie irgendwie in solchen Zeiten. Da hilft auch serielles Bauen jetzt nicht mehr viel weiter. Also das hilft natürlich, aber das ist jetzt nicht der Flaschenhals, um den es eigentlich geht. Ja.
Nee, der Flaschenhals sind eigentlich eher bezahlbare Grundstücke und das ist, also ich sag mal so, der Mittelstand der Projektentwickler, die ziehen sich so langsam zurück oder werden einfach aus dem Markt gekegelt, weil sie gar nicht die Schlagkraft haben und werden überrannt von echt großen Konzernen, die oder von anderen Projektentwicklern, wo extrem große Konzerne hinterstehen, die halt Grundstücke im 10, 20, 30 Millionen Bereich einfach mal so ankaufen. Also da, wo wir erst wochenlange Bankenfinanzierungsgespräche machen müssten und dann noch stark Daumen drücken, dass wir es überhaupt kriegen, da sagen die einfach ja und bezahlen das. Und dann ist man natürlich ganz klar, dass man raus. Ich finde es auch super schade, wir haben es in Potsdam, haben wir es leider auch. Ich mache viel in Potsdam und es ist... da findet allerdings jetzt auch noch ein viel größeres Umdenken und auch ein viel schnelleres statt als in Berlin, weil es sind tatsächlich zwei, drei Verfahren, wo zum Höchstgebot vergeben wurde, sind anschließend gecancelt worden.
Okay.
Ja, weil das, was angeboten wurde, war so schlecht gewesen, dass die Verkäufer gesagt haben, in dem Fall halt da die städtische Wohnungsbaugesellschaft, das können wir nicht machen. Verfahren ist eingestampft, ist gerade neu ausgeschrieben worden, große Grundstücke, 20.000 Quadratmeter.
Okay.
Und es wird jetzt 50% Kaufpreis und 50% Konzept. Das ist schon mal revolutionär. Noch besser wäre es, ich sag mal 30% Kaufpreis, 30% Konzept, 30% den sozialen Aspekt. Und ich kenne, also ich würde sofort zuschlagen und sagen, okay, das ist einfach nur eine reine Kalkulationsfrage. Oder man verkauft halt zum Festpreis und sagt, das und das muss halt, und das kannst du gut kalkulieren. Es gibt genug Stellschrauben, wo du dann immer noch ein super Projekt hinstellen kannst, was für alle eine Win-Win-Situation dasteht. Ja?
Richtig.
Okay, kannst du dann vielleicht nicht den fünften Porsche hinstellen, aber das ist ja schon vier.
Ja.
Und sorry, das ist vielleicht ein bisschen emotional, aber das ist halt echt ein Thema, was mich jetzt auch schon ziemlich lange umtreibt und auch ziemlich, da manchmal auch kolossal nervt. Ich will mich trotzdem, im Großen und Ganzen läuft es ganz gut. Wir haben unsere Grundstücke, wir entwickeln die und freuen uns auch darüber, dass wir das dürfen. Aber wir würden halt gern mehr machen. Ja,
aber das stimmt. Und ich meine, wir fliegen zum Mond und zum Mars. Ja. Also da gibt es so viel Kreativität in dieser Welt. Aber wenn es um so ganz einfache Dinge geht, genau wie du gesagt hast, man schaut, kommt am Ende immer noch eine schwarze Zahl raus mit so einem innovativen Konzept. Okay, die ist nicht groß genug. Gut, dann wie gehen wir jetzt ran? Ja, was können wir machen, damit wir immer noch ein spannendes Projekt machen? Sowohl auf Seite der Projektentwickler, die ja aber noch ein bisschen agiler durchaus sind, als auch auf Seite der Stadt. Und da fehlt natürlich auch Kapazität einfach. So ein Gegengewicht zu sein, wo man nicht nur verhindert, sondern wo man auch kreativ an einer Lösung mitarbeitet. Ganz undogmatisch. Ja, ist Charles Landry, auch ein guter Freund vom Holzmarkt, sein neuestes Buch ist die Creative Bureaucracy. Ja. Das braucht es natürlich auch. The Creative Bureaucracy.
Okay.
Ja.
The Creative
Bureaucracy. Okay.
Der beleuchtet es quasi so im positiven Aspekt, dass da Schub aus der Richtung kommen muss, oder wie?
Richtig, okay. Genau. Ja, ganz konstruktiv, aber auch richtig, dass man, weil Kreativität und Bürokratie sind jetzt nicht die Sachen, die einem sofort als Wortpaar einfallen würden.
Überhaupt nicht.
Ja. Das klingt eher so gegenteilig, so ein bisschen. So,
richtig, und das ist natürlich wichtig, das zusammenzudenken. Und von den Projektentwicklern auch, obwohl sie vielleicht sogar mehr einfach Kapazitäten haben, weil ich glaube, es sind der private Markt ist ja auch immer irgendwo attraktiver, auch von den Gehältern und so. Aber dass man da auch die Kreativität hat, einfach die Schrauben zu finden und zu stellen, dass am Ende noch was rauskommt.
Ja, wir haben uns früher darüber definiert, irgendwie das coolste Projekt oder das schickste Haus zu bauen. Aber das reicht heute nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. Oder das kannst du immer noch machen, aber das macht jeder. Ja?
Genau.
Du warst früher, wenn du eine gute Visualisierung hattest in deinem Prospekt, da warst du der King. Heute machen das alle. Das reicht halt nicht mehr. Und deswegen da ranzugehen und vielleicht finden wir noch ein paar mehr und schließen uns zusammen und schaffen so eine Gegenbewegung, wäre ich auf jeden Fall dabei. Und es wäre spannender, als dann immer wieder das Gleiche jeden Tag zu machen.
Cool.
Okay, aber du siehst es gar nicht so negativ, um es eigentlich jetzt mal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Also man kann...
Letztendlich haben wir in Berlin ja auch ein Luxusproblem. Also die Wohnungsnot kommt aus Zuwanderung. Die Zuwanderung, es kommt aus vielen Gründen, aber einer der Hauptgründe ist die Zuwanderung von ausländischen, hochbegabten jungen Leuten. Ne? Und das ist ein Problem. Da wird die Stadt drum beneidet von so vielen Städten und ländlichen Gemeinden.
Obwohl wir schaffen daraus ein echtes Problem zu machen.
Und das schaffen wir daraus ein echtes Problem zu machen. Aber also die.
Na gut, okay, aber in dem Fall ist das ein Side-Effect quasi.
Richtig,
ne?
Absolut. Und das ist ein ernstzunehmender Side-Effect, aber man darf nicht vergessen, dass die.
Es ist ein limitierender Side-Effect auch.
Richtig. Ja, und das stimmt auch natürlich.
Das muss man auch sagen.
Das stimmt absolut.
So, also wir merken bei uns ja auch irgendwie, High Potentials haben kein Problem, sich das hier zu leisten. So, die kommen halt her und irgendwie freuen sich vielleicht, weil sie halt aus LA, London oder weiß ich, Paris halt kommen.
Ja, ein anderes
Problem. Aber die von unten kommen, die haben natürlich schon das Problem. Also
das stimmt.
Und merkst auch immer, wie dieser Prozess halt irgendwie stattfindet. Die kommen halt an dieser Stadt und dann sind sie doch dann sehr verwundert, wie dieser Prozess Wohnungssuche dann vonstatten geht und was für verrückte Geschichten da auch dann halt einfach passieren. So, ne? Also das muss man aus der Perspektive
aussehen. Wenn du jetzt aus London kommst, dann sind 20 Meter Schlange vor einer Mietwohnung, die günstig ist, wahrscheinlich kennst du das da auch nicht.
Ja, klar, aber also... Natürlich, aber...
Aber kommst halt aus Wuppertal und ganz engagiert, dann bricht deine Welt für dich zusammen, kann ich mir vorstellen. Ja. Und ich weiß ja noch, vor 10, 12 Jahren, da hast du ja teilweise echte Schwierigkeiten gehabt, die Wohnung überhaupt richtig gut zu vermieten.
Richtig
zu vermieten, wenn... Da gab es das ja noch gar nicht. Das ist ja erst relativ kurzer Zeitraum, wo das sich so gnadenlos potenziert. Ja. Also gut, und es wird, ich glaube,
der Trend befeuert sich halt selbst, ne? Also,
ja, genau.
So, das ist halt einfach so.
Ja, also es ist immer cooler hier zu wohnen, es kommen immer mehr coole Leute, was es dann wiederum noch cooler macht, hier zu wohnen. Okay, das Perpetuum mobile der Immobilienwirtschaft. Ja. Kommen wir zu ein paar persönlichen Sachen. Das machen wir immer so zum Schluss. Fragen unsere Interviewpartner, was sie so persönlich antreibt. Also wie was bringt dich dazu, morgens aufzustehen? Ja.
Das Why. Neben dem Bäcker.
Genau, neben dem Bäcker. Bäcker kriegt er oft als Antwort wahrscheinlich.
Ja. Nee, gar nicht so oft. Nee? Also, nee, wir eigentlich kommen immer, also jetzt ohne dich jetzt unnötig jetzt unter Druck setzen zu wollen, dass du jetzt eine gute Antwort bringst, aber da kommen schon echt innovative Sachen rüber.
Ja. Nee, das ist eine, ich muss zugeben, das ist eine richtig schwierige Frage für mich. Ja. Da kann man jetzt sagen, Überlebensnot.
Ey, was ein echt legitimes Ding ist. Also finde ich. Ich habe mich auch nach meinem Why gefragt und bei mir ist es jahrelang gewesen, Essen auf den Tisch zu bekommen und die Familie durchzubringen. Also,
aber in Deutschland ist das ja zum Glück nicht. Also ich bin relativ schnell auch gelangweilt von Sachen und Stadtplanung und Stadtentwicklung ist ein hochkomplexes Feld. Gibt sicherlich noch viel komplexere Geschichten, ne, wenn ich an die harten Wissenschaften denke. Aber es ist ein hochkomplexes Feld, kein Tag ist wie der andere, am Holzmarkt noch einmal mehr. Und das eigentlich trägt dazu bei, dass ich immer motiviert bin, da was zu also aufzustehen. Ja. Aber so ein großes Why, das kommt vielleicht erst, da müsste man auch mal die Gründer vom Holzmarkt fragen. Ja. Dann wäre es die vielleicht einfach die Sicherung oder die Überlebensnot vom kreativen Freiraum. Also die Sicherung von diesem kreativen Freiraum zum Beispiel.
Schon eine schöne Antwort.
Ja, aber das ist es bei mir nicht aus eigener Erfahrung, sondern einfach, das ist eine ganz egoistische Antwort, genau, natürlich, damit man sich nicht langweilt. Wobei wiederum auch die besten Ideen aus der Langeweile entstehen. Da hat man nochmal das Konundrum. Aber ja, das ist erstmal jetzt die Antwort. Ich glaube, in 30 Jahren kann man da nochmal eine bessere Antwort geben.
Wie alt bist du?
Ich bin jetzt knapp 31.
31, dann hast du noch 19 Jahre Zeit, ehe du dir diese Frage wirklich ernsthaft stellst. Ja. Genau, wenn du 50 wirst, dann beschäftigst du dich jeden Tag damit. Dann wird das schon fast zur Obsession und deswegen Entspannung. Ja.
Moment, hier ist schade. Ja. Okay. Und was machst du sonst irgendwie, wenn du sagst, okay, der Job ist irgendwie auch stressig und sowas, ne? Irgendwie, wie kommst du wieder runter? Machst du irgendwas? Sport, Meditation oder so etwas?
Noch so eine peinliche Frage, ne?
Ausgleich?
Ich mache keinen Sport, keine Meditation, ja.
Okay.
Früher auch nicht. Früher viel gemacht, bin auch gar nicht stolz drauf. Sollte ich machen, auf jeden Fall beides, den ganzen Tag lang. Aber momentan macht mein Job echt Spaß. Und,
fühlt dich aus.
Was fühlt mich aus, ja. Aber was Spaß macht, fühlt sich auch nicht ganz so stressig an. Ja.
Okay.
Das ist auch ein Luxus, ist wichtig. Aber wir haben ja dort im Eckwerk im Holzmarkt haben auch eine der Orte geschaffen, die einfach so viel Lebensqualität haben für so viele Leute. Und wir sind da jeden Tag. Ja? Wir genießen das, das ist unser Arbeitsumfeld. Selbst gerösteter Kaffee, selbst gebrautes Bier und selbstgemachtes Eis. Und da,
okay.
Ist stressig, klar, aber es macht unglaublich viel Spaß. Okay. Und deswegen kam ich noch nicht an so einen Punkt, wo man sagte, jetzt muss ich mal nach Bali, um 2 Monate zu meditieren, weil sonst komme ich nicht mehr zurecht. Das war jetzt zum Glück noch nicht der Fall.
Okay.
Ja.
Bei uns zum Glück auch noch nicht.
Ihr könnt ja für euch sprechen, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ja. Ich habe da ernsthaft schon mal drüber nachgedacht, ob ich mal irgendwie 2 Wochen mich mal zurückziehe in mich selbst. Und,
das und kann, schaden kann
aber das, das ist kann halt, das nie. Nee, schaden kann das nie. Das ist halt auch einfach, das ist das Privileg des Alters, dass man sich dann darüber Gedanken machen darf. Ja. Hast du so eine Art Mentor gehabt?
Nee, keinen, der sich durch mein ganzes Leben gezogen hat. Aber so sowas wie Lebensabschnittsgefährten, das gibt es ja auch, als der besten deutschen Wörter.
Ja.
Sowas als Mentor, also Lebensabschnittsmentor, ja, sowas hatte ich schon. Das war meine Eltern sowieso, aber das kriegt man immer zu spät erst mit. Und dann, mein Onkel war das als Kind oder Teenager, der Sachen immer genau anders gemacht hat als meine Eltern. Dann hast du ein, zwei Professoren, die dich im jeweiligen Studium besonders mitnehmen und ins irgendwie auf die nächste Ebene auch motivieren. Und dann war es ab und zu auch tatsächlich mein Arbeitgeber, also mein Boss, ja, muss man schon so sagen.
Das ist sehr selten, nicht? Dass der sowas wie ein Mentor ist. Also und, ist ja oft, dass das ja
gut, aber gerade auch wieder.
Wenn du eine Führungsperson bist, motivierst du halt schon.
So, richtig.
Ne? Und ja, entfaltest Potenzial. Das genau, ist schon.
Ich denke gerade so an meine Chefs und die haben mich, das war auch schon sehr lange her, aber die haben mich seltenst motiviert, ja. Also das ist dann.
Ja, aber das waren die 90er, Mann.
Das waren die 90er.
Ja. Betonmafia Berlin, genau. Ey. Ja, kannst du froh sein, dass du lebendig rausgekommen bist, ja, aus der Nummer.
Da tickt die Uhr noch anders. Ja. Liest du oder ist das ein Thema, wo du sagst?
Ja, so viel wie Sportmacher halt.
Ne? Ja, okay. Aber cool. Aber das ist ein ganz kurzes Interview. Ja,
ja, gut. Nee, ganz, ganz inspirierend auch hier die Antwort. Gerade lese ich tatsächlich nicht so viel, wie ich gerne würde oder möchte. Gerade lese ich von Eyal Weismann, das ist ein israelischer Architekt und Autor, über die Verdrängung der Beduinen in Israel. Hat auch mit der Projektentwicklung erstmal gar nicht so viel zu tun.
Muss es ja auch nicht. So.
Aber ganz ehrlich, ich finde das oft auch, also alle Medien, die ich konsumiere, Musik, Podcast, Bücher, kommen recht selten eigentlich direkt aus der Branche. Im Bücherregal stehen dann doch viele, ja, viel über Architektur, viel über Stadtplanung, weil irgendwie stellt man sich's gern hin. Aber das, was mir dann wirklich Spaß macht, auch kommt eigentlich ganz selten aus der Branche, weil damit beschäftigt man sich schon den ganzen Tag.
Genau. Gab es ein Buch, was du vielleicht auch in deiner Jugend gelesen hast, wo du sagst, okay, das ist dann doch ein Buch, das hat irgendwie einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht?
Es gibt so ein, wie heißt das, Kapitalismus, Kreativität und Depression oder sowas.
Ey, das hört sich eine spannende Abendlektüre an. Ja.
Aber da kann ich
das bringt auch gleich eine hohe Rotationszahl hier auf den Tisch.
Ja. Das kann ich ja nochmal nachliefern.
Okay. Ja, bitte.
Oder Kreativität.
Die Reihenfolge ist schon wichtig bei der Nummer.
Aber ich glaube so, Kapitalismus, Kreativität und Depression.
Und Depression.
So war das. Oder die Müdigkeitsgesellschaft, das war auch sehr gut.
Cool.
Ja.
Danke erstmal für die Tipps. Naja, ich finde das wichtig. Also ich frage fast jeden, den ich kennenlerne, was er, also liest jetzt nicht unbedingt Bücher, auch einfach Input. Also da kommen die wildesten Antworten. Podcast, Blogs aus New York, LA oder was weiß ich, also wo Leute halt einfach guten Input geben und ja, wir sind auf der Suche nach guten Input, deswegen coole Tipps, danke. So, du bist natürlich Stadtplanung, Architektur ist ein ganz großes Thema, das ist auch die letzte Frage heute. Hast du eine Art Lieblingsarchitekten oder Lieblingsbauwerk?
Kriegt ihr darauf jemals so eine ganz klare Antwort?
Ja, wir haben eine super geile Antwort bekommen, aber erst du.
Aber erst
okay,
du.
Okay, genau. Verstehe. Klare Antwort ist doppelt nein, aber Lieblingsbauwerke, zumindest da fallen mir ein, zwei ein. Gerade komme ich zurück von Venedig, Architekturbiennale hat der gerade eröffnet.
Ich bin nächste Woche da.
Ah ja, wunderbar. Ja. Also, da komme ich, wir sind über Verona geflogen und da gibt es das Castel Vecchio von Scarpa. Genau, und das ist natürlich super. Und auch so in dem gleichen Geist. Da gibt es die Villa Necchi in Mailand und das Casa de Pilatos, das in Sevilla. Und das sind alles Orte, wo ironischerweise geht es da auch oft auch gar nicht ums Gebäude, sondern um die Außenanlagen oder um die Blicke, die man so hat. Aber das sind alles Orte, da setze ich mich hin und möchte nachdenken. Mhm. Und möchte auch nicht mehr weg und komme sofort zur Ruhe. Und denke aber über was anderes nach als über die Architektur. Also sie ist auch nicht so einnehmend, ja? Sondern man ist da einfach gerne, vergisst die Zeit oder ist bereit, die Zeit zu vergessen und nachzudenken. Und bei den drei Gebäuden hatte ich das erlebt. Das war wirklich wunderbar.
Das kann ikonische Architektur wahrscheinlich nicht. Ja.
Vielleicht, es gibt ja so viel. Ja. Ja.
Aber das hört sich auf jeden Fall spannender an.
Alles sehr alte Gebäude letztendlich. Das sind alles sehr alte Gebäude. Die Via Necchi waren Wohngebäude, aber letztendlich sind das ja so eher so öffentliche Gebäude oder. Ja, cool. Sehr, sehr schön.
Benjamin, danke.
Sehr gut.
Wir sind perfekt in der Zeit. Super Interview, super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Wünsche oder sonst was habt, einfach posten, Kommentare drunter. Danke, dass ihr dabei wart. Coole Bude. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.